Ja, der Text für die Bibelarbeit steht in Matthäus 24, die Verse 23 bis 31. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wo das Aas ist, da werden sich die Adler versammeln. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen, und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, lieber Vater, im Namen Jesu möchten wir dir danken jetzt für diesen Abend. Wir danken dir für diese Stunde heute Abend, dass wir zusammen sein dürfen, um auf dein Wort zu hören. Hab Dank, dass du durch dein Wort zu uns sprechen möchtest, dass du uns dadurch auch verändern möchtest. Schenk du uns offene Herzen jetzt, dass wir dein Wort aufnehmen. Hab Dank für die Zusage, dass es auch Frucht bringen wird. Du siehst, was jedem Einzelnen von uns heute Abend vielleicht auch wichtig ist. Und wir danken dir, dass du auch zu jedem Einzelnen ganz konkret sprichst. Schenk du unserem lieben Bruder Rainer auch Vollmacht, jetzt uns dein Wort auszulegen. Hab Dank für diesen Segen heute Abend. Amen.
Ein fast 70-jähriger alter, einfacher Mann sagte einmal, es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen ungeheures Wissen angehäuft haben, das sie ungeheuer stolz macht. Viele werden dann nicht mehr glauben, dass die Welt von Gott geschaffen ist, und über die, die glauben, dass Jesus wiederkommt, lachen sie herzhaft und denken sich, wie dumm muss man sein, so einen Schwachsinn zu glauben und nicht das Leben in vollen Zügen zu genießen. Wissen Sie, wer das gesagt hat? Petrus. Petrus, ich lese Ihnen das mal. Der Mann vor fast 2000 Jahren, mit anderen Worten, aber dem Sinn nach der Genfer Neuen Übersetzung, vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage, hören sie? Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Und ich habe den Eindruck, dass wir in diese Zeit hineingehen und gerade auch mit der Auseinandersetzung der letzten Wochen innerhalb der evangelikalen Kreise hat man fast den Eindruck, dass eine endzeitliche Scheidung, die ich schon lange erwarte und die auch immer schon im Gange war, aber jetzt nochmal an Dynamik gewonnen hat, begonnen und im Werden ist, nämlich die, die versuchen, ob das immer gelingt, ist etwas anderes, aber die, die versuchen, am Wort Gottes treu zu bleiben und das Wort Gottes als Maßstab für Lehre und Leben ungeschmälert stehen zu lassen und anderen, ich will nicht sagen, die glauben nicht, aber die zumindest Abstriche machen. Und es ist interessant, dass die Bibel uns ja auch davon berichtet, 1. Timotheus 4, dass es in den letzten Tagen einen massiven Glaubensabfall geben wird. Und das ist eine ganz ernste Sache. Es steht auch nicht irgendwo nur weit draußen in der Welt. Ein Glaubensabfall, das heißt Abfall vom Glauben an den lebendigen Gott. Und das ist schon ein ernstes Thema. Und wir wollen doch alle auf der Spur bleiben. Wir wollen nicht engherzig sein und wir wollen auch nicht ganz verbissen an Dingen festhalten, die von der Bibel nicht klar bezeugt sind, aber wir wollen klar am Wort Gottes bleiben. Auch an dem, was das Wort Gottes über die kommende Zeit sagt. Und das hilft uns natürlich, besser in dieser Zeit zurechtzukommen. Ganz klar, wenn der Herr uns Orientierung gibt, dann tun wir gut daran, diese Orientierung auch aufzunehmen. Jetzt ist schon so lange her, der letzte Dienst, ich glaube im August letzten Jahres, ich war ja dann krankheitsbedingt ein paar Monate, bin ich nicht zur Fortsetzung gekommen. Da muss ich Sie noch mal kurz mit auf die Spur nehmen, keine Angst, ich wiederhole jetzt nicht die 5 Einheiten über die Endzeitrede, die wir schon hinter uns haben, aber ein paar Sätze, dass wir wieder in die Spur hineinkommen. Wir haben gesehen, dass die letzte Lebenswoche es in sich hatte. Und es ist interessant, wie das Markus-Evangelium in Sonderheit aufgebaut ist. Überhaupt die Evangelien gehen, je mehr es zum Kreuz hingeht, werden sie immer breiter und ausführlicher. Also ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber beim Markus-Evangelium ist ganz krass, wie wenig, in Anführungszeichen wenig, die Zeit vorher beschrieben wird und wie viel Raum dann die letzte Woche, der letzte Tag und die Auferstehung und die Zeit danach einnimmt. Und da haben wir gesehen, diese letzte Woche hat es geballt in sich. Am Sonntag, Freitag war dann Karfreitag, also nach unserer Benennung, war dann die Kreuzung. Am Sonntag davor, Palmsonntag, wird der ja genannt. Ich bin übrigens an einem Palmsonntag geboren. Das hat aber nichts mit der Bibel zu tun, das war ein Zufall. Einzug in Jerusalem, wo auch gejubelt wird und so weiter, mit dem Eselsfüllen, Sacharja 9, ein Esel, auf dem noch keiner geritten ist und so. Dann haben wir am Dienstag, zieht der Herr zum letzten Mal aus diesem herrlich heiligen Tempel aus. Vorher stößt er die Tische um und so. Und dann geht er auf den Ölberg, vielleicht hat er in Bethanien übernachtet und hält die große Endzeitrede, mit der wir uns ja jetzt zum sechsten Mal im Rahmen dieser Bibelstunde beschäftigen. Das ist also Dienstagabend, vielleicht der Tempel in der Abendsonne, herrlich, wunderbar. Am Donnerstag war dann das Abendmahl und dieser Tag habe ich von einem Bruder aus einer Großstadt eine Frage, kriegt öfters mal so Mails und die fragen dann mit einem Satz und du denkst, meine Herren, weißt du auch, was das für eine Mühe ist, diese Frage zu beantworten? Ja, also aber das war jetzt eine Frage, da konnte ich relativ kurz darauf antworten, nämlich wurde denn das Abendmahl Jesu mit Passahlamm oder ohne Passahlamm gefeiert? Ja, war ja das wirkliche Passahlamm am nächsten Tag, am Karfreitag, zwischen den Abenden, so war die Gesetzesvorschrift, das heißt, nach der Auslegung der Tora im Judentum zwischen 15 und 17 Uhr musste das Passahlamm dann am Karfreitag geopfert werden. Das war dann Jesus selber. Und dann haben wir am Samstag, also Peter, ist eine ungeheuer dichte Woche. Und am Samstag Schabbat. Und der Herr bleibt im Grab, in der Ruhe. Das heißt, seine Geistseele geht in den Hades. Und am Sonntag frühmorgens die Auferstehung. Und ich habe mich schon intensiver mit dem Turiner Grabtuch beschäftigt. Steht jetzt nicht in der Bibel. Und Brigitte, wir zwei waren in Rom, auch in der Kirche, mit ein paar anderen noch zusammen. Da gibt es eine Kopie. Und früher habe ich immer gedacht, alles Käse und so weiter, irgendwelche so frommen Reliquien, die Socke von Petrus, die Sandale von Johannes und so und das Handy von Paulus haben sie gefunden. Aber das kann niemand erklären, wie dieses Fotonegativ in dieses Tuch gekommen ist. Das ist unmöglich, mit dem Wissen auch im Mittelalter. Ist unmöglich. Mag sein, man kommt in den Himmel, ob man das glaubt oder sieht oder nicht, aber mag sein. Sie müssen sich vorstellen, er war ja in dieses Tuch, das war umgeschlagen und lag von hinten und von oben auf ihm. Und jetzt kommt wie ein Atomblitz die Auferstehungsherrlichkeit. Und die hat ein Negativ in dieses Tuch gemacht. Und das sieht man genau, wenn man das aufhört, von hinten, von vorne, die Wunden genau, die Nägelgröße, die Male, alles ganz genau. Auch von der Geißelung vorher, am Sonntag die Auferstehung. Und jetzt aber zurück zur Ölbergrede, also der Herr Dienstagabend, er weiß schon ganz genau, am Freitag werde ich als wahres Passahlamm sterben, aber der Vater wird mich bestätigen in der Auferstehung, ich werde auferstehen, ich werde gegen den Himmel fahren, ich werde zur Rechten der himmlischen Majestät sein und ich werde wiederkommen. Und am Dienstagabend mit diesem Wissen, dass das alles jetzt so kommen wird, hält er diese große Orientierungsrede für seine Jünger und damit auch für Israel und die Gemeinde, für jedenfalls für die in Israel, die auf dieses Wort achten. Und wir haben immer wieder gesagt, es geht bei dieser Endzeitrede um zwei Zeiträume. Es geht um die Zeit des ersten Jahrhunderts. Da war die Frage, wann wird der Tempel zerstört und welche Zeichen gibt es, die darauf dann hinführen und deuten? Und welche Zeichen gibt es im 21. Jahrhundert, sage ich jetzt mal, wann der Herr wiederkommt. Das ist also eine Doppelfrage. Und es ist manchmal ein bisschen schwierig, Anita, da immer genau zuzuordnen, was bezieht sich aufs erste und was aufs zweite. Und manche Antworten beziehen sich auf beides, nämlich mit Vor- und Enderfüllung. Und ich werde nicht müde zu sagen, habe es auch jetzt bei Durchblick im Zeitgeschehen in einer Konferenz, in dieser Konferenz gesagt, dass auch deswegen, es hängt auch mit Daniel zusammen, das erste Jahrhundert und das 21. Jahrhundert viele Parallelen haben. Wenn Sie einen Blick in die Zukunft tun wollen, dann studieren Sie die Verhältnisse zur Zeit Jesu und der Apostel und des Römischen Reiches und Judäa und was da im Schwange war. Und Sie können einen Blick tun, wie es in etwa wieder sein wird. Natürlich nicht in allen Dingen, aber wie es in etwa wieder sein wird am Ende der Tage. Und also gestern war bei uns schon der Antichrist im Wohnzimmer. Ehrlich. Also natürlich nur im Geist. Also es ging so bis 9 gestern Abend und dann nach Hause und so. Und dann habe ich noch heute Journal angeguckt. Und da kam dann im Mittag, dass in Schweden so ein junger Computertyp da mit seiner Kompagnon oder Freundin, ich weiß nicht, die zahlen in den skandinavischen Ländern schon sehr stark mit Handy, also nicht mehr so viel mit Karte, sondern da hast du ein Handy, sondern bestimmt hältst ein Apparat-Ding, wird von deinem Konto abgebucht. Aber da ist natürlich wieder Missbrauch möglich und jetzt hat er, und ich dachte, ich höre nicht richtig, so schnell geht's, einen kleinen Chip, so sieht aus wie eine Tablette, so länglich, hast du auch gesehen? Nee, also einen kleinen Chip. Und wo wird der angebracht? Unter der Haut, an der Hand. Ha, wer denkt da nicht an Offenbarung 13? Ist klar, ist eigentlich auch einfach. Fährst über so ein Lesegerät, dong, bezahlt. Aber vielleicht kann man einen dann auch abschneiden von diesem Geschäftsverkehr, indem man den einfach sperrt. Und in dem Zusammenhang, ich will jetzt nicht das Schwarze an die Wand malen, aber das Bargeldverbot ist nicht nur so. Ich bin immer für Verbrechensbekämpfung. Aber nehmen wir mal an, es geht dahin, dass es gar kein Bargeld mehr gibt und auch nicht mehr akzeptiert wird. Und Sie nur noch Ihren transplantierten Chip haben mit Ihren Gesundheitsdaten und sonst was. Und man sperrt Sie. Dann können Sie weder kaufen noch verkaufen. Das ist ganz klar. Dann haben Sie auch keine Krankenversicherung mehr, weil dann haben Sie immer Dink, gesuchter Staatsverbrecher. Dink. Geht nichts mehr. Geht nichts mehr. Naja, wenn ich schon beim Bargeldverbot bin, hat vielleicht auch den Grund, die kriegen ja das Muffensausen, weil die Verschuldung in der Welt immer stärker zunimmt und all die Billionen haben bisher nichts gebracht. Und jetzt wird natürlich an den Finanzmärkten spekuliert, dass man Negativzinsen einführt. Die Schweiz hat es schon. Wenn Sie in der Schweiz 100 Franken auf dem Konto haben, ja, dann haben Sie, die Helen weiß es, du hast wahrscheinlich noch ein Schweizer Konto als Schweizerin, dann hast du, ich weiß nicht, ich glaube 1% oder was der Negativzins ist, dann hast du nach einem Jahr noch 99 Franken. Das Geld wird weniger wert. Negativzins. Bisher hat man ja Geld bekommen, aber die Schweizer Nationalbank sagt, nee, wir wollen, dass das Geld in Umlauf kommt. Negativzins. Wir wollen Inflation anheizen. Und die EZB, also die Europäische Zentralbank, erwägt es ja auch. Was würden die Leute machen? Ich meine, 1% ist noch zu verkraften, es sei denn, du hast 1 Million, dann machst du gleich 10.000 Euro aus, das ist eigentlich schon viel. Aber die gehen auf 2-3%, was machen die Leute dann? Sie heben das Geld ab. Dann lege ich es halt bei mir in Tresor und das Kopfkissen in Sparbuch, was weiß ich, verkrabst unterm Apfelbaum, keine Ahnung. Ja, aber wenn das gar nicht mehr so möglich ist, weil man mit dem Bargeld nicht mehr mit großen Summen oder auch nicht mit großen Scheinen, merken Sie, da hängen mehr Dinge zusammen. Und natürlich, ich unterstelle jetzt niemand, dass er das alles schon im Kopf hat, obwohl, aber es ist ja immer so, das, was auch ein Segen sein könnte, Kriminalitätsbekämpfung, dass das Schwarzgeld mit Barzahlungen gewaschen wird, ist ja gut, wird dann auch oft missbraucht für negative Dinge. Das nur mal so als Einschub. Also wir haben diese zwei Zeiträume. Wir haben dann gesehen, das erste Jahrhundert, da werden Zeichen genannt, sie werden euch an Synagogen überliefern, vor Könige, Statthalter führen, Jerusalem wird umzingelt sein. Ist alles erfüllt. Haben in der Apostelgeschichte und Jerusalem umzingelt, 68, 69, 70, jüdisch-römischer Krieg. Und die Gemeinde flieht nach Pella ins Ostjordan-Tal, Land, weil sie Matthäus 24 kennt. Wenn ihr das seht, flieht. Und soweit man weiß, ist nicht, sind ja Zehntausende, im Bar Kochbau schon nachher sogar Hunderttausende, wurden allein 80.000 gekreuzigt um Jerusalem herum. Und soweit man weiß, ist nicht ein Jesusgläubiger Jude aus Jerusalem umgekommen, weil sie gewarnt waren vom Herrn und rechtzeitig aus der Stadt raus sind. Gut, im dritten Teil haben wir dann die Warnung des Herrn vor Verführung gesehen. Vor allen Zeichen warnt der Herr vor Verführung. Endzeit ist Verführungszeit. Deswegen müssen wir wachsam sein. Im vierten Teil haben wir dann die Zeichen für die Wiederkunft betrachtet. Also das eine war ja das Zeichen für die Zerstörung des Tempels und Vertreibung der Juden, erstes Jahrhundert. Und jetzt, dann sind wir zu den Zeichen der Doppelfrage, zur zweiten Frage, die Zeichen für die Wiederkunft Jesu. Und da haben wir gesehen, dass das mit der ersten Aliyah 1882 wohl anzusetzen ist. Und inzwischen sind eine ganze Reihe Aliyot, also Einwanderungswellen nach Israel, vonstatten gegangen. Und seit 1882 haben wir Kriege, Zunahme der Gesetzlosigkeit, Erkalten der Liebe. Wir haben gesehen, dass immer gehäufter und mit stärkerer Intensität die Zeichen auch wie Erdbeben und andere Dinge eingetreten sind. Aber es stehen auch noch Zeichen aus, Himmelszeichen. Und wenn die dann kommen, dann ist die Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit wirklich ganz nah. Und jetzt sind wir schon fast bei unserem sechsten Dienst. Beim fünften haben wir uns mit einem Spezialzeichen beschäftigt. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, wer auch zu viel verlangt. Gräuel der Verwüstung. Wir haben gesagt, was war das in der Vorführung im ersten Jahrhundert? Die Zerstörung des Tempels, dass die da eingedrungen sind in das Allerheiligste, oder haben die Zeloten selber schon das Heiligtum entweiht? Aber was ist in der Endzeit? Und da haben wir gesagt, der Antichrist wird sich in den noch zu bauenden Tempel setzen und erklären, er sei Gott. Da ist dann also, das ist ein Posaunenstoß für die, die dann noch da sind und Gottes Wort ernst nehmen. Jetzt ist wirklich, jetzt ist das Ende. Jetzt kommt die schlimmste Zeit, jetzt kommt die Drangsal Jakobs, jetzt kommt der Tag des Herrn. Aber es kommt auch der Herr. Es hängt ja zusammen. Es geht nicht mehr lang. Und jetzt endlich unser Text. Es kommt der Menschensohn. Und wie kommt er nicht? Wie kommt er? Und was bedeutet die Sammlung der Auserwählten? Mit diesen drei Punkten wollen wir an diesen Text herangehen. Und ich will Ihnen ganz kurz mal so ein ICE, oder sagen wir lieber mal Transrapid-Durchgang durch die Heilsgeschichte geben. Keine Angst, es wird wirklich Transrapid. Aber wir müssen das verstehen, dass die Wiederkunft Jesu Christi nicht irgend so ein Ereignis ist, ja, könnte man auch weglassen, ne? Sondern dass es eines der zentralsten Ereignisse in der ganzen Heilsgeschichte Gottes ist. Natürlich, der Herr hat die Welt geschaffen. Es gab einen Sündenfall in der Engelwelt. Es gab ein Wiederherstellungswerk im Sechstagewerk, im Hexaemeron. Es kam dann der Mensch als Heilsträger von Gott in seinem Ebenbild geschaffen, als Königspriester in der Welt. Aber der fällt auch. Jetzt haben wir die Katastrophe. Eine gefallene Welt. Mit dem Menschen fällt auch die Ktisis, die Schöpfung, Flora, Fauna. Und die Geschichte, die Gott dann versucht mit den Nationen nach dem Sündenfall, die scheitert. Da haben wir einmal dann das große Gericht der Sintflut, weil alles verderbt war, bis auf Noah und seine Söhne und ihre vier Frauen. Alle anderen musste der Herr wie ein Krebsgeschwür aus dem Menschheitsleib entfernen. Aber selbst dieses große Gericht, wo alles Fleisch auf Erden umgekommen ist, hat die Menschen nicht zur Besinnung gebracht, sondern kurze Zeit später haben wir ein weiteres großes Gericht, der Turmbau zu Babel. Und dann, ich springe jetzt wieder zurück, weil mein Arm ist nicht lang genug, also wir sind jetzt schon so weit gekommen. Und dann, was ist nach dem Turmbau zu Babel, 1. Mose 11, dann beginnt die Geschichte mit Israel, 1. Mose 12. Warum? Weil Israel alle Völker zum Licht und zum Segen sein soll. Das war eigentlich das Ziel, Priester für Gott. Das Ziel war auch bei Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist eben sein bedingungsloser Bund, den wird Gott auch erfüllen. Aber nicht nur Israel ist erwählt, sondern in Abraham und seinen Nachkommen eigentlich schon geht es wieder um die ganzen Menschen. Und Sie kennen, jetzt muss ich das Mikro umgehen, Sie kennen die Geschichte Israels, der Gottesknecht des alten Bundes scheitert ebenfalls. Götzendienst, Abfall, Sünde. Dann zuletzt sandte der Vater seinen Sohn. Aber sie haben ihn verworfen, dadurch bewirkten sie unabsichtlich die Erlösung, Kreuz. Vater hat den Sohn in Auferstehung bestätigt, Himmelfahrt. Und er hat schon in seinen Erdentagen gesagt, ich gehe ins Kreuz, ich werde auferstehen, ich werde erhöht werden und ich komme wieder. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und zwischen Himmelfahrt eigentlich genau genommen zwischen Pfingsten und Entrückung, also grob gesagt der Wiederkunft, ist die Gemeindezeit. Das Geheimnis, das in früheren Generationen nicht geoffenbart wird, wird dann enthüllt und die Gemeinde wird berufen. Das sind wir, aber wir sind nicht irgendwie so, wie soll ich das jetzt sagen, wir hängen mit dem Gesamten zusammen. Es geht immer um alles. Es ging am Anfang um alles, es ging bei Israel um alles, beim Herrn ging es um alles und die Gemeinde hat eine Berufung, letztendlich mit dem Herrn zum Segen der Welt zu herrschen, zu regieren und zu richten. Das ist das Ziel. Und dann wird die Gemeinde zum Herrn genommen, da kommen wir heute auch noch drauf. Dann kommt der Herr mit seiner Gemeinde in Macht und Herrlichkeit. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Dann werden die Verhältnisse hier ganz anders. Das sogenannte tausendjährige Reich beginnt. Die ganze Erde wird sein wie der Garten Eden. Israel ist bekehrt, Priestervolk. Dann gibt es Feuer vom Himmel, noch einmal ein Aufstand. Gog von Magog, also der Gog von Norden, zieht gegen die heilige Stadt. Feuer Gottes fiel vom Himmel. Neue Himmel, neue Erde, dazwischen noch weißer Thron, das Gericht über alle Toten, neues Jerusalem und ein Wasser des Lebens, die vom Thron ausgehen und Blätter zur Genesung der Nation. Das ist ein Panorama und ist ja immer noch nicht der Schluss. Bis Gott sein wird, alles in allen. Und darum geht's. Und das ist also ein ganz wichtiger Punkt, die Wiederkunft des Herrn. Das ist nicht irgendwie was, manche beschweren sich immer, wir reden zu wenig über die Entrückung, mag sein, aber in manchen Kreisen, die Entrückung so betont haben, die achten ein bisschen gering, was es eigentlich heißt, wenn der Herr wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Und beides hat seine Berechtigung. Also, das war ein kurzer, heißgeschichtlicher Überblick. Nun wird ja die Endzeit in Matthäus 24, 8 mit den Wehen einer Geburt verglichen. Es wird ja auch was geboren in der Endzeit. Eine geistliche Geburt, ein Volk wird geboren, Israel. Wenn Sie sagen, 1. Thessalonicher 5, Vers 3, Peace now, oder um es mit Chamberlain 1937, der trotz Flugangst zu Hitler geflogen ist, um den Thron, den Krieg noch abzuwenden, Neville Chamberlain, Premierminister des britischen Empires, und er kam zurück, käseweiß aus der Maschine gestiegen, war sein erster Flug, um den Frieden zu sehen. Peace in our days, hat er gesagt. Das ist ein ganz weltbekannter Ausspruch. Also Frieden in unseren Tagen. Das nannte man später Appeasement-Politik. Weil sie nicht Hitler klar genug entgegengetreten sind und ihm Zugeständnis gemacht, hat man ihn ermutigt, immer weiterzugehen. Und wir wissen ja, wie es weitergegangen. Und in Israel gibt es auch eine, oder gab es zumindest eine Bewegung, Peace now. Peace now. Das jüdische Volk, versteht man ja, sehnt sich nach Frieden. Und die säkularen Juden sagen, wir wollen doch nur so sein wie alle Völker. Und das war schon immer das Problem, weil sie sind nicht alle wie alle Völker, sondern sind das auserwählte Volk. Und damit verraten sie eigentlich, wenn sie so sprechen, ihr Erstgeburtsrecht. Aber es wird eine Phase kommen, Friede und Sicherheit. Vertrag mit dem letzten Weltherrscher. Jetzt ist gebongt, wir sind vollkommen abgesichert. Aber dann kommt das Verderben plötzlich über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Und das führt mich jetzt dazu, dass ich mein umfangreiches Wissen über Geburten hier einbringen kann. Habe ich doch 5, 6 Mal einer Geburt beigewohnt. Sie mögen sagen, 6 Mal, der hat doch nur 5 Kinder, ja, aber bei meiner eigenen war ich auch dabei. Allerdings habe ich da nicht so viel gelernt, muss ich sagen. Aber ich finde, die ist auch wichtig. Also es gibt, nein, ich habe es noch nicht nachgelesen. Senkwehen, zweitens Eröffnungswehen, drittens Presswehen, viertens Nachwehen. Also es ist die natürliche Geburt. Senkwehen sind relativ unregelmäßig, sie senken den Leib und bringen den Kopf des Kindes in die richtige Lage. Claudia, so ein paar Wochen vorher fängt es schon an, oder? Ich weiß nicht, also bei meiner Frau hat es da schon mal irgendwie, und das ist wichtig, sonst muss der Arzt da schon irgendwie, da wird das Kind so eingedockt ins Becken, irgendwie dreht sich und Glock und eingerastet, passt. Ja, haben wir schon mal getestet, ob es auch durchgeht. Ja, okay. Das sind also die Senkwehen, dann kommen die Eröffnungswehen. Jetzt öffnet sich der Muttermund, das Kind rutscht tiefer in den Gebärkanal, sage ich mal, weiß nicht so genau. Die sind regelmäßig. Und schauen Sie, Senk- und Eröffnungswehen, das sind die Wehen, die wir schon erleben. Das bringt die endzeitliche Welt in die endzeitliche Ausgangsgeburtsstellung. Von da an kann dann Presswehen und Nachwehen geschehen. Und den Eindruck haben wir gerade, die Bühne wird bereitet, Eiderdaus, plötzlich sind alle da unten in der Nachbarschaft Israels. Der Sultan von Istanbul, der Zar von Moskau, Barack Hussein Obama engagiert sich, die Deutschen marschieren wieder mit Tornados, die Saudis, die Israelis sind natürlich auf der Hut, die islamische Welt, der Iran. Also hätte es vor 2-3 Jahren das gesagt, oder sagen wir vor der Ukraine-Krise, dass es wieder einen kalten Krieg gibt, und ich habe gesagt, es kann doch gar nicht so schnell alles gehen. Doch, ist so, und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich befürchte, dass Erdogan unvorsichtig ist, und das sagt die ganz weltliche Presse, wenn die Türkei wagt, gegen die Kurden in Syrien und im Irak vorzugehen, dann könnten die Russen massiv werden. Und wissen Sie, was dann das Problem ist? Ich will Ihnen keine Angst machen, aber das Problem ist, die Türkei ist ein NATO-Mitglied. Und dann wird die Türkei sagen, ja Moment mal, wir werden angegriffen, Artikel 5 NATO-Beistandspakt, USA, Europa, ihr müsst kommen. Obwohl sie ja vielleicht der Aggressor sind, eigentlich wird da unterschieden, ob sie angegriffen werden, aber das ist ja dann ganz schwierig. Also, aber ich will jetzt nicht, also ich weiß es nicht, aber es kann, wenn man spürt, wie 1917, 18 und 39, es ist eine ganz gefährliche Konstellation, und der Erste Weltkrieg, man weiß das heute, der ist aus Versehen sozusagen ausgebrochen. Aus Versehen, Kaiser Wilhelm, der war ja mit seiner Yacht da unterwegs, der glaubte bis zuletzt nicht, irgendeiner wird schon zurückziehen, aber keiner wollte das Gesicht verlieren, am Schluss hat man den Ersten Weltkrieg. Und so kann man sich verrennen, man will es nicht, aber man verrennt sich, und wenn Sie Leute wie Erdogan und Wladimir Putin sich anschauen, dann haben sie sich sehr deutlich positioniert und können ohne Gesichtsverlust kaum noch zurück. Und Erdogan will eben keinen Kurdenstaat im Norden des Irak und im Norden von Syrien. Das will er unbedingt vermeiden, weil er sonst die Befürchtung hat, dass die 20% seiner 80 Millionen Kurden in der Türkei ebenfalls raus wollen und Teile der Türkei dann zu diesem Kurdenstaat kommen und viele, viele Komplikationen. Im Gegenteil, er will ja eigentlich sogar das Osmanische Reich mehr oder weniger wieder aufleben lassen. Also es ist eine spannende Zeit. Also, aber die eigentlichen Presswehen, da wo es richtig zur Geburt kommt, die Austreibung des Kindes, die ist dann erst in der letzten Hälfte der Jahrwoche. Da heißt es in Vers 21, dann wird eine große Drangsal sein, wie sie noch nie war. Davor war der Gräuel der Verwüstung, Vers 15. Und wenn das alles abgelaufen ist, nach der Drangsal, schauen Sie hinein, Vers 29, alsbald nach der Drangsal jener Tage, dann kommt der Herr, aber erst danach. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen. Also Geburtswehen sind ja zugleich Schmerz und Hoffnung. Ist ja logisch, Hoffnung, dass es endlich vorbei ist und dass das Kind da ist. Ist ja eigentlich was Schönes, aber sie tun weh. Sie sind sehr schmerzhaft. Und so ist es in der Endzeit auch. Eine Nation wird geboren an einem Tag. Es ist sehr schmerzhaft. Es ist Gerichtshandeln Gottes, Drangsal, Enge, Druck. Aber das Ziel ist eine geistliche Geburt, die Geburt Israels. Wissen Sie, dass es noch eine viel größere Geburt gibt als nur die eines Volkes? Es gibt die Geburt des ganzen Alls, sagt Paulus, Römer 8, Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Die ganze Schöpfung liegt in Geburtswehen. Die Antilope, wenn sie vom Löwen gerade gefressen wird, ist ja nicht schön. Ist auch von Gott ursprünglich nicht vorgesehen. Und. Ganze Schöpfung liegt in Geburtswehen. Wie kommt er nicht? Wir lesen ab Vers 23. Wenn dann jemand zu euch sagt, hier hieß der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Vers 25, Matthäus 24. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, es ist in der Wüste, so geht nicht hinaus, siehe in den Kammern, so glaubt es nicht. Also wieder die Warnung vor massiver Verführung. Dann dürfen wir nicht sagen, mir kann ja da nichts passieren. Also wenn der Herr mehrfach sagt, habt Acht, seid wachsam, lasst euch nicht verführen, dann sollten wir schon sehr wachsam sein, dann sollten wir schon sozusagen auf die Alarmglocken hören, auf die Dinge, die Gott uns dann auch nennt, auf die wir zu achten haben. Am Schluss wird sich ja ganz am Ende ein Heerschar von Dämonen über die Erde ergießen. Das ist ja auch die Erklärung, immer mehr liest man auch Berichte, es kommt dann ja auch von den okkulten Praktiken, von Drogenmissbrauch und so weiter. Denn jeder Mensch hat eigentlich einen natürlichen Schutzschild, auch der ungläubige Mensch, gegen den Einfluss von finsteren Mächten. Der Teufel und seine Männer und Frauen, Frauen weiß ich nicht, ob es bei Engel Frauen gibt, sagen wir mal einfach nur die Engel, die können nicht ohne weiteres einen Menschen besetzen. Er muss sich schon öffnen. Und das nimmt zu. Man liest zunehmend Berichte, da verübt einer ein Massaker, jetzt hat einer seine ganze Familie umgebracht. Warum hast du das gemacht? Ich musste es tun. Eine innere Stimme hat es mir befohlen. Das hören Sie immer wieder. Und ganz am Ende heißt es im 5. Posaungericht, Stern fiel vom Himmel und der Abyssus wird geöffnet und Heuschreckendämonen steigen heraus. Ihr Anführer, ein schrecklicher Fürst der Finsternis. Die sind ja seit den Tagen Noahs, ist ja überhaupt seit es den Tod gibt, ist das Totenreich wahrscheinlich im Erdinnern. Es ist interessant, wir wissen mehr über den Mond als über die Tiefen des Meeres. Es gab überhaupt nur ein U-Bötli von dem Picard, der da runtergetaucht ist, auf 11.000 Meter oder was, aus St. Andreas Graben. Da war sonst noch niemand, es waren mehr Menschen auf dem Mond wie am tiefsten Stelle, geschweige denn vom Erdinnern. Auch physikalisch wissen wir vieles nicht vom Erdinnern. Was ist da eigentlich? Und die Bibel, Dr. Mayer Gerber hat es ja immer gern so gesagt, die Bibel bezeugt, wir leben auf dem Dach eines Gefängnisses. Und das wird von der Stelle ein bisschen bestätigt. Da wird ein Schacht geöffnet, die sind gefangen, aber an der Endzeit dürfen sie los. Eine dämonisierte Menschheit. Die Liebe wird in vielen erkalten. Es wird nicht mehr schön sein, auf Erden zu leben. Wir haben ja die Warnung vor falschen Propheten und falschen Messiasen in Vers 5 und 11 schon gehabt. Und je näher das Ende kommt, desto mehr verschärft sich die Gefahr. Und was manche nicht wissen, auch der Teufel und seine Leute können Zeichen und Wunder vollbringen. Ein Zeichen und ein Wunder sagt an sich noch gar nichts. Es kann von Gott sein, es kann von unten sein. Deswegen muss man prüfen. Auch die Bösen können Zeichen und Wunder tun. Das wird schon in der Bibel berichtet, als Mose mit dem Stab Gottes und Aaron die 10 Plagen hervorrufen konnte. Also sie waren ja eigentlich nur die Boten und Gott hat sie dann hervorgerufen. Da heißt es bei den ersten Plagen immer, und die Zauberer und Priester Ägyptens taten ebenso. Erst als aus dem Staub die Mücken gemacht wurden, das konnten sie nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, Pharao, jetzt wird es gefährlich, das ist der Finger Gottes. Jetzt müssen wir aufpassen. Die Götter, also der Gott Israels ist mächtiger als unsere Götter Ägyptens. Und in der Endzeit wird es auch so sein. Feuer vom Himmel, Zeichen und Wunder der Lüge. In der englischen King James Version heißt es, with power and signs, also mit Macht und Zeichen. Es wird so sein, dass die Falschen als die Richtigen gelten und die richtigen Propheten als die Falschen. Und das finden wir in der Bibel als Muster ja immer. Die Bibel berichtet uns von vergangenen Ereignissen und gibt uns Licht für die Zukunft. Weil die Weisheit Salomos sagt, da ist nichts Neues unter der Sonne. Es war alles schon mal da. Die Welt dreht sich. Natürlich verändert ein bisschen, aber dem Grunde nach. Und so wie es war, wird sein. Und denken Sie jetzt nur an Jeremia. Beim ersten Mal, wo Jerusalem durch die Babylonier zerstört wurde. Alle Propheten haben gesagt, Nebukadnezar wird nicht in diese Stadt kommen. Kein Pfeil wird in diese Stadt fliegen. Der Herr ist mit uns. Sie haben dem Volk ihre Sünden nicht vorgehalten. Aber gesagt, Gott ist mit euch. Ist schon alles okay. Und nie wird der Herr sein Heiligtum preisgeben. Und Jeremia hat gesagt, der Herr ist nicht mehr mit euch, eure Sünden haben eine Scheidung gemacht. Und er hatte recht. Aber er wurde verfolgt. Alle anderen lagen daneben. Dito beim zweiten Untergang Jerusalems. Die Christen wussten aus der Endzeitrede Jesu, Jerusalem und der Tempel wird zerstört werden. Die Zeloten und die frommen Israelis, die aber nicht an den Messias Jesus glaubten, sind geradezu in die heilige Stadt geflohen. Die Zeloten und die Aufständischen haben gesagt, Gott wird uns den Sieg geben. So wie David Goliath besiegen können, so können wir mit einem kleinen Armee, weil Gott mit uns ist, das riesige römische Reich besiegen und die Tage des Messias werden beginnen. Fromm, aber daneben. So wird es am Schluss auch sein. Es gibt ja die Geschichte, wo der König Ahab mit König Josaphat nach Ramoth in Gilead ziehen will und dort eine Stadt zurückbringen will. Und dann fragen sie die ganzen Pseudopropheten und alle sagen, ja, der Herr ist mit dir, mach's und so. Und Josaphat, das war ein frommer König aus dem Südreich, Ahab war ja Nordreich, der sagt, ist denn hier kein Prophet des Herrn mehr? Also er hat gemerkt, das sind irgendwie falsche 50er. Wir brauchen nochmal einen echten Jahwe-Prophet. Und dann wird ja Micha geholt. Sie kennen die Geschichte, 1. Könige 22. Und dann wird Micha beschworen, nichts zu sagen, nichts zurückzuhalten, was Gott ihm gezeigt hat. Dann sagt er, ich war an der Thronversammlung, der Ratsversammlung Gottes und Gott sagt, ich habe beschlossen, Ahab zu töten, ihn umbringen zu lassen. Wie könnten wir das machen? Und dann trat der Geist hervor. Der Satan trat aus ihrer Mitte, wie bei Hiob 1 und 2, und sagte, ich will ein Lügengeist sein in allen seinen Propheten, dass sie ihn verführen, in den Krieg zu ziehen und dort soll er umkommen. Das sagte Micha. Daraufhin hat Ahab gesagt, ich sag ja, Josaphat, der sagt nur Böses von mir, der kommt jetzt in Gefangenschaft und wenn wir zurückkommen, machen wir den Kopf kürzer. Und Micha sagt, wenn du je lebend zurückkommst, hat der Herr nicht durch mich gesprochen. Und die Geschichte ging so aus, dass Ahab umgekommen ist. Aber wieder alle gegen einen. Und jetzt springen wir mal in unsere Zeit. Gucken Sie sich mal bestimmte Themenfelder an. Wie sehr große Organisationen, ich bleibe jetzt mal bewusst ein bisschen schwammiger, immer mehr dem Zeitgeist nachlaufen. Also von frommen Kreisen will ich schon gar nicht mehr unbedingt reden, aber Geistlichkeit und Würdenträger und Führer, wo du denkst, es gibt's doch nicht, in der Bibel steht es doch anders. Merken wir was? Fromme Verführung. Der Herr hat da nichts dagegen, der ist schon mit euch. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Also so kommt er nicht, hier ist der Christus, wissen nicht genau, wie das sein wird. Einmal heißt es in der Wüste, einmal dort. Das werden wir wahrscheinlich, wenn wir überhaupt noch da sind, erst dann verstehen, wenn es soweit ist. Die Kirchengeschichte jedenfalls liefert viele Beispiele, dass Menschen gemeint haben, wir müssen dahin, der Herr kommt und eine Geschichte war ganz tragisch in unserem Freundes- und Bekanntenkreis. Da war auch so eine Falschprophetie und der Herr kommt heute Nacht. Die hatten das Ganze schon mal ein paar Jahre früher durchexerziert und war dann schon mal falscher Alarm. Da müsst ihr eigentlich mal aufwachen. Hä? Wenn es schon mal falscher Alarm ist, sagen ja, also, okay, aber in einer Familie waren Kinder und Mutter gläubig, der Mann nicht. Da haben sich dann weiße Gewänder angezogen und eingeschlossen und auf den Herrn in der Nacht gewartet. Und der Mann ist schier verrückt geworden an der Tür. Der ist schier verrückt geworden. Da kam nicht. Man ist nach Südamerika gegangen. Also so etwas wird stärker kommen. Sogar die Auserwählten, wir werden nachher noch gucken, wer das sein können, würden verführt werden, wenn das möglich wäre. Also es ist so massiv, dass man schon die Gnade Gottes und einen festen Stand braucht. Das hat man doch schon gemerkt. Wir denken immer, wir sind so sattelfest. Lassen Sie mal das richtig wackeln. Lassen Sie mal in der Gemeinde die Führer gegeneinander stehen. Ich sage das jetzt nicht von uns, ja, aber ich sage nur, wir müssen mit Dingen rechnen. Gerade wenn es in die schwierigsten Phasen kommt. Und da müssen wir am Wort Gottes sein. Da müssen wir vielleicht auch einen Minderheitenweg gehen. Wir können gar nicht erwarten, dass die Masse den klaren Weg mitgehen wird. Wie kommt er? Da heißt es, wie der Blitz, so die Ankunft des Sohnes des Menschen. Das heißt, der Herr sagt, wisst ihr, lasst euch da nicht verführen. Wenn ich dann komme, dann ist glasklar. Wie der Blitz des Firmament des Himmels bei einem Gewitter erleuchtet, glasklar. Wo das Aas ist, das sind die Geier. Bin ja auch schon in Afrika herumkutschiert und ist ja wirklich so, wenn du da in der Savanne, ihr wart ja auch schon dort, und dann siehst du weit in der Ferne die Vögel, wie man es halt so auch kennt, ja, die großen Geier kreisen, da weißt du, irgendwas muss da sein, ein Aas und so. Und dann kann man da hinfahren, liegt da ein verendeter Büffel oder sonst was, oder die Löwen haben was gerissen und die Geier warten, bis sie dran sind und so. Und das ist auch so, wo das Aas ist, also es geht auch um Gericht und um ein Gerichtszeichen. Dann kommt der Menschensohn, jetzt kann ich es kurz machen, weil Menschensohn, das haben wir jetzt schon so oft gesagt, aber man kann es irgendwie nur oft genug sagen, das ist eine Herrlichkeitsbezeichnung. Der Menschensohn, das ist der, der nach Daniel 7, eines der wichtigsten Christuszeugnisse im Alten Testament, eine ewige Herrschaft aus der Hand Gottes empfangen wird. Ich lese ihn mal kurz, Daniel 7, Vers 13, oder noch besser, Sie schlagen es auf und ich gönne mir einen Schluck Wasser. Daniel 7, Vers 13. Also da werden die ganzen Weltreiche geschildert und dann kommt alles ins Gottesgericht. Und dann kommt das Reich Gottes. Aber es findet eine Spezifizierung statt, das Reich Gottes kommt durch den Menschensohn. So wird er da genannt. Bar-Enosch oder Ben-Hadam. Ich schaute in Gesichten der Nacht, Vers 13, mit Wolken des Himmels, das ist die Schechina, die Herrlichkeitswolke des Herrn. Da kam einer wie eines Menschen Sohn. Er kam zum Alten an Tagen, Gott der Vater. Ihm, Vers 14, wurde Herrschaft, Herrlichkeit und Königtum gegeben und alle Völker dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Des Menschensohn, ewige Herrschaft, das ist Jesus. Er sagt 79 Mal von sich selber, ich bin des Menschensohn, ein Herrlichkeitszeugnis. Klar, als dann es immer mehr in die heidenchristliche Welt ging, dann hat man Menschensohn nicht mehr so verwandt als Bezeichnung, weil das war typisch für die Juden, die verstanden das sofort, die kannten Daniel 7, aber ein griechisch orientierter Mensch, der wusste nicht, was des Menschensohn ist, aber es ist eine eschatologische Erwartung des Judentums. Der Messias bringt Befreiung, bringt das Heil, richtet das Reich auf, wird Israel als Sohn Davids vorstehen. Stimmt's? Na, und jetzt verstehen wir auch, warum die Jünger gedacht haben, wenn Jesus der Messias ist und wir jetzt nach Jerusalem gehen, dann muss das ja jetzt passieren. Dann fegt er da diese Mächte raus, die falschen Propheten, das Kaufhaus, das die Tempelmanagement da eingerichtet hat. Und dann geht er auf den Thron. Und deswegen stritten sie auf dem Weg nach Jerusalem nicht, wer am nächsten beim Kreuz stehen darf, sondern sie stritten, wer zur Rechten, wenn Jesus auf dem Thron sitzt, sitzen darf. Und dann war Karfreitag war aus. Die waren völlig am Ende. Was ist denn jetzt los? Aber schon im Judentum gab und gibt es eine doppelte Messias-Erwartung. Es gibt eben auch Jesaja 53, die Josefslieder, den leidenden Messias. Und erst später haben sie erkannt, erst ist Jesus gekommen, um die Sünden zu tragen. Und als äußerer Befreier kommt er erst, wenn er in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Rudolf Augstein, der Spiegelgründer und Atheist, hat ja 1972 diese Herrlichkeitsbezeichnung des Herrn in einem Buch aufgegriffen, das er genannt hat, Jesus Menschensohn. Aber für ihn war er ist Atheist, also er hat es dann versucht, alles als falsch darzustellen und so. Aber er hat wenigstens gewusst, dass die Bibel spricht vom Menschensohn. Und da ist noch interessant, im Neuen Testament ist der Menschensohn auch der Richter. Johannes 5, alles Gericht ist mir übergeben und das war sehr anstößig. Weil die Juden sagten, der Menschensohn, der kommt, aber das ist ein Mensch, das ist Nachkomme Davids, der ist so eine Mischung zwischen Elia, Mose und David. Ein Gesegneter des Herrn, ein Prophet, ein König und so, aber ein Mensch. Aber Jesus war Gottes Sohn und war göttlich. Und er hat es für sich in Anspruch genommen, zum Beispiel, indem er Sünden vergab. Und das ist eigentlich im Judentum Blasphemie. Denn nur Gott kann Sünden vergeben. Nur Gott kann Sünden vergeben. Und Jesus sagt, er provoziert sie ja richtig. Er sagt, Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Und als sie da, ja, das geht nicht, sagte, und dass ihr seht, dass des Menschen Sohn auch Sünden vergeben kann, steh auf, gelähmt und wandle. Messianisches Zeichen. Wenn sie am Sonntag aufgepasst haben, haben sie mitbekommen, vielleicht, dass der Herr diese Vollmacht auch der Gemeinde gegeben hat, in seinem Namen zu binden und zu lösen, zu vergeben oder Sünden zu belassen. Ich kann nicht Sünden vergeben, aber ich kann im Namen Jesu, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, Vergebung zusprechen. Also er ist auch Richter und damit bringt das Neue Testament zum Ausdruck, er ist selber Gott, er ist göttlich. Die Gemeinde darf dann auch mitrichten und mitherrschen. Und dann, wir kommen schon fast zum Schluss, gleich nach Bedrängnis, das wird die Sonne verfinstern, der Mond gibt den Schein nicht, Sterne fallen vom Himmel, Kräfte der Himmel werden erschüttert. Wer da lebt und dem dann das Herz nicht in die Hose rutscht, weiß ich auch nicht. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Himmelsbeben, Planeten und Sternenbahnen werden gestört. Dann kommt das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Dann kommt er. Und dann beginnt ja das Reich Gottes. Aber das wird nicht mehr geschildert. Es wird dann in Offenbarung 20 geschildert. Offenbarung 19, 20 kommt auch daher und da wird das Reich geschildert und in vielen Alttestamenten. Und die Wende bringt auch kosmische Zeichen mit sich, die übrigens im Alten Testament, Jesaja 13, 34, Ezekiel 32, Joel 2 und 3 schon prophezeit sind. Es gibt einen geheimnisvollen Zusammenhang zwischen der Menschheit und dem Kosmos und den kosmischen Mächten. Und es gibt auch die Negativvariante, von der wir uns fernhalten sollten. Die nennt sich Astrologie. Sternenwissenschaft heißt es eigentlich, das ist aber natürlich keine Wissenschaft. Aber ja, es gibt Zusammenhänge. Naturkräfte und geistliche Mächte. Die Sterne werden oft als Heer des Himmels bezeichnet, die Mächte in der unsichtbaren Welt als Kosmogratoren, als Archonten, als Anfangsmächte. Jetzt, was ist das Zeichen des Menschensohns? Die Didache um 100 nach Christus sieht dieses Zeichen dreifach. Sie sagt, es ist eine Ausbreitung am Himmel, vielleicht die Himmel, die sich öffnen. Es gibt einen Trompetenton und das nächste Zeichen ist die Auferstehung der Glaubenden. Didache um 100. Prälat Bengel sagt, das Zeichen ist das himmlische Heer, also es sind jetzt so ein paar Möglichkeiten von Offenbarung 19. Da kommt doch der Herr mit dem weißen Pferd und mit ihm reiten die Engelheere und wenn wir es ernst nehmen, ja die Gemeinde auch. Die wäre ja schon beim Herrn, oder? Naja. Drum hat doch dieser schwäbische Bruder, ich habe es Ihnen doch schon mal erzählt, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, ging als Bub in die Gemeindeversammlung, Gemeinschaftsstunde und dann sagt der Leiter auf Schwäbisch, na Bub, willst du auch mal ein Schimmelreiter werden? Die hochdeutsche Variante, soweit ich des Hochdeutschen mächtig bin, na Junge, willst du auch mal ein Schimmelreiter werden? Hä? Der fragte, willst du ein Kind Gottes werden? Damit du auch, wenn der Herr kommt, mit ihm kommen kannst auf einem weißen Pferd, das ist ein Schimmel. Also er sagt, das ist das Zeichen. Aber es bleibt ein Stück weit offen. Gerhard Mayer sagt, das Zeichen und der Herr selber müssen ja unterschieden werden. Und es wird vielleicht so sein wie beim ersten Kommen, wo ja der Glanz des Himmels die Hirten umleuchtet hat und die Herrlichkeit Gottes, nur diesmal weltweit. Und dann werden alle jubeln. Stimmt's? Nee. Lesen Sie. Dann werden wehklagen alle. Dann werden wehklagen Israel, weil sie jetzt den erkennen, den sie durchstochen haben. Wie Saul von Tarsus vor Damaskus ist das Modell. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Was haben wir getan? Was habe ich getan? Deswegen ein tiefes Erschrecken. Jesus ist doch der Messias. Und man kann auch dieses Wort übersetzen, dann werden wehklagen alle Völker. Die Völker, weil ihr Richter kommt, das ist ein Trauerfall. Das Gericht kommt. Der Herr bringt Heil und Gericht. Als die Alliierten Deutschland befreiten, dann haben die KZ-Überlebenden auf sich gefreut, der Herr kommt. Aber die Nazi-Mannschaft hat versucht, die Füße in den Arm zu nehmen. Oder sich schnell genug anzupassen wie ein Chamäleon als lupenreine Demokraten. Das war Gericht. Es gab dann die Nazi-Prozesse, die Entnazifizierung, die nur zum Teil gelungen ist. Und wenn der Herr kommt, gibt es Gericht. Und da heißt es, Lukas 21, dann werden Zeichen an Sonne, Mond, Sterne und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge. In der Offenbarung gibt es eine Parallele, da heißt es, ihr Berge fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der kommt. Lieber 10.000 Tonnen Gestein über sich, als Jesus entgegentreten. Und dann werden die Auserwählten gesammelt. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, 31, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen. Also nicht nur auf der Erde, sondern die Enden der Himmel, die kommen von überall her. Wer sind die Auserwählten? Manche denken an die Errettung Israels mit den verlorenen 10 Stämmen. Andere sagen, das wird die Gemeinde sein. Gerhard Mayer zum Beispiel, 1. Korinther 15, eine Entrückungsstelle, 1. Thessalonier 4, beschreibt die Vereinigung mit dem wiederkommenden Jesus, nicht aber das Ersparen der Trübsal. Also Gerhard Mayer, den ich sehr schätze, geht bei seiner Auslegung davon aus, dass die Gemeinde durch die ganze Zeit muss. Ich persönlich glaube, dass wir vor oder Mitte der Jahrwoche entrückt werden. Aber ich würde nie wagen zu sagen, es kann gar nicht anders sein. Auf jeden Fall haben wir noch Israel, das endzeitliche Israel auf Erden. Wir haben eine unzählbare Schar, wir haben die Märtyrer der Letztzeit. Es gibt immer noch Glaubende. Und wenn der Herr kommt, wird er auch Glaubende antreffen und sie erlösen. Es ist eine große Rettungsaktion auf der einen Seite, aber auch eine Gerichtsaktion auf der anderen Seite. Und dann fängt das Reich Gottes an. Warum sagt uns das Jesus so deutlich? Möchte er, dass wir mehr beten in den Nächten, weil wir vor Angst nicht schlafen können? Das wäre nicht das Schlechteste. Aber man darf sich bergen im Herrn. Glaube nur, sagt er dem Mann, dessen Kind verloren. Vertrau nur, das wird gut werden. Ist auch ein Glaubensschritt zu sagen, nüchtern in dieser Welt zu stehen und sagen, da können Dinge kommen, dass die Wände wackeln. Manche brauchen gar keine Endzeit mehr. Du kriegst eine Nachricht, dass du noch ein halbes Jahr zu leben hast. Da wackeln die Wände auch so, ohne Endzeit. Und da dürfen wir uns einüben, dass wir uns bergen und ihm vertrauen. Auch was unsere Leben betrifft. Und wir dürfen wach werden. Wir brauchen geistliche Wecker. Wecker geht ja auch auf den Nerven. Lieben Sie Ihren Wecker. Ich habe mir jetzt so einen gekauft, der macht so langsam das Licht hell und dann kommt eine Melodie, die mich immer ans Römische Reich erinnert, so schöner Harfenklang. Und so wache ich gern auf. Meistens bin ich schon wach, allein durch das heller werdende Licht. Aber sonst können Sie ja den Wecker manchmal sonst wo, wenn ich mich überlisten will, dann muss ich noch einen zweiten oder das Handy so wegstellen, dass ich nicht drankomme. Ja, da muss auch nochmal klingeln, wenn es ganz wichtig ist, darf ich einen Flug nicht verpassen oder sowas. Wach sein. Hellwach! Wer in der Endzeit schläft, riskiert sein geistliches Leben. Man wird hellwach, wenn man die Zeichen der Zeit sieht. Man wird hellwach, wenn man erkennt, es ist nahe herbeigekommen. Und man kann anderen nur Orientierung geben, wenn man selbst orientiert ist. Man kann andere nur warnen, wenn man selbst gewarnt ist. Man kann andere nur wachrütteln, wenn man selbst wach ist. Das ist eine Binsenweisheit. Wenn zwei schlafen, kann keiner den anderen wecken. Und das ist der Sinn. Der Herr will uns keine Angst machen. Er sagt, es kommt alles so, vielleicht auch erst in 20 Jahren, ich weiß es nicht. Aber es kommt alles so, erschreckt nicht, glaubt nur, aber seid wach und stellt euch darauf ein, dass der Wind auch euch Schärfe ins Gesicht blasen wird, dass ihr euch im Herzen vornehmt, wir wollen treu unseren Weg mit Jesus gehen. Wir wollen ihn bekennen, auch wenn es dann mal Nachteile mit sich bringt, und wir wollen zu seinem Wort stehen. Hellwach, der Herr kommt bald, es geht ihm entgegen. Wir beten. Herr Jesus, und wir danken dir, dass wir von dir orientiert werden. Wenn wir das alles hören, dann geht uns schon so manchmal das Herz in die Hose. Wie soll das alles werden? Und da danken wir dir auch für die Berichte der letzten Tage aus den Bereichen, wo deine Gemeinde schon so schwer unter Druck steht und die dich erleben, wie sie dich noch nie erlebt haben. Und die einen Glauben und eine Fröhlichkeit auch im Glauben haben, die so wunderbar ist und die so ansteckend ist. Und nun schenk, dass wir unser Leben auf dich ausrichten, den Wiederkommenden. Dass wir unsere Zeit nicht vertrödeln, dass wir uns nicht verlieren in dieser Welt und dadurch schläfrig und müde werden. Dass wir uns nicht auf die falschen Kämpfe einlassen, sondern an der Front stehen, an die du uns gestellt hast. In Liebe, in Gnade und in Barmherzigkeit, aber auch in aller Klarheit. So danken wir dir, dass du mit uns bist und alles in dein herrliches Reich münden wird, in eine unaussprechliche Herrlichkeit, in eine wunderbare, herrliche Welt. Amen.